dann wollen wir da mal in die Vollen gehen, wollen wir in die Vollen gehen. Weil wir Christen sollen ja ein bisschen unser Hirn ein bisschen neu programmieren, umdenken, sagt die Bibel in Römer 12,2. Die Erneuerung des Sinnes. Und wir müssen unser Denken an Gottes neutestamentliche Wahrheiten anpassen. Weil so viele hängen noch in den alttestamentlichen oder im Gesetz, in den Geboten und ihrer eigenen Leistung. Und ich stelle heute einfach fest, dass es sehr wenige Christen sind, die wirklich den Schritt von Religion, moderner christlicher Religion von mir aus auch, in den Bereich des Geistes und des Glaubens schaffen. Und deshalb arbeiten wir daran, dass immer mehr den Sprung schaffen, total weg vom Gesetz von eigener Leistung hin zum Geist und seiner Leistung, in der Leistung, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, dass es nicht bloß ein Wissen ist, sondern dass es ein Lebensstil ist. Deshalb lehren wir, deshalb studieren wir die Bibel und davon vorrangig das Neue Testament und davon wiederum vorrangig die Briefe des Paulus, weil der hatte da zu der Zeit die größten Offenbarungen zu diesem Thema. Darum können wir da auch viel, viel daraus empfangen und lernen. Die Grundlage ist, wenn du durch Glauben an Jesus wiedergeboren bist, dann wohnt der Geist Christi in dir, in deinem Geist. Und der Geist Christi hat durch diese Wiedergeburt deinen Geist wieder lebendig gemacht. Du bist praktisch vom Tod zum Leben übergegangen. Du und ich, wir sind wieder lebendig geworden. Da muss man mal drüber nachdenken, weil die meisten meinen, ja, ich lebe ja, seitdem ich als Baby zur Welt gekommen bin. Und das ist aber geistlich gesehen nicht die Wahrheit. Natürlich, ja, ist es die Wahrheit, aber geistlich gesehen nicht. Und dass wir wieder geistlich lebendig geworden sind, das macht einen riesen Unterschied aus. Das ist ein riesen Unterschied zwischen vor deiner Wiedergeburt und nach deiner Wiedergeburt. Und viele wissen es nicht. Und diesen riesen Vorteil, wenn wir dadurch haben, sollen wir als Christen uns auch zunutze machen können. Deshalb schauen wir uns heute wieder den Paulus an, Römer 8, Vers 9 und 10 jetzt einmal als erstes, damit wir den Sprung leichter schaffen, immer mehr im Bereich des Geistes zu agieren als im Fleisch. Weil das Fleisch, der natürliche Mensch, das schaut immer auf das, was er mit seinen Sinnen erfährt oder erfahren hat, was er sieht, was er hört, was andere sagen, was getan wurde. Und der Geist, der schaut auf das, was Gott getan hat und Gott sagt. Und das ist auf jeden Fall wichtiger als das, was uns die Welt rundum vorgaukelt. Also Römer 8, 9 und 10. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also der Geist aber am Leben oder lebendig wegen der Gerechtigkeit, die uns geschenkt wurde. Also der Paulus, der redet hier von unserem Leib, dass er zwar tot ist wegen der Sünde. Und in Philipper 3,21 sagt er vom Leib der Niedrigkeit. Ja, unser Leib ist geistlich gesehen noch tot, steht hier klar und deutlich im Römerbrief Kapitel 8, weil er noch Teil der alten, der sündigen Schöpfung ist. Unser Leib ist einfach noch nicht erlöst, er ist noch nicht umgestaltet, so wie 1. Korinther 15,51 uns das mitteilt, was passieren wird. Dann werden wir verwandelt, auch der Leib in einen Leib der Herrlichkeit, so wie ihn Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Aber in unserem Geist sind wir schon am Leben. Wir sind wieder lebendig gemacht. Ja, wir sind Teil schon der neuen Schöpfung. Ja, wir sind dem ein bisschen voraus. All dem Zeug, das jetzt noch in der gefallenen Schöpfung ist, haben wir schon einen Schritt voraus gemacht. Wir sind schon Teil der neuen Schöpfung. Jesus Christus lebt in uns und er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns praktisch die Sünden weggenommen, hat sie auf sich genommen und seine Gerechtigkeit uns angezogen. Und das ist aber ja, das größte Werk, das er uns eigentlich schenken konnte. Also du und ich, wir sind wieder lebendig, wir leben. Wir leben, denken wir darüber nach, du lebst wieder. Du lebst geistlich wieder. Du kannst geistlich auch dadurch etwas tun und etwas bewegen. Nicht nur mit deinem Körper und mit deinem Verstand. Du kannst mit deinem Geist etwas zu Wege bringen, weil er wieder lebt. Und vor allen Dingen, weil er mit Gott in Verbindung steht. Das ist ja das, was ausmacht. Durch das, dass er mit Gott in Verbindung steht, ist er erst wieder lebendig geworden. Vorher war unser Geist aus der Sicht Gottes tot. So wie jetzt unser Leib aus der Sicht Gottes noch tot ist. Weil ein Riesenunterschied ist zwischen dem Leib der Niedrigkeit und dem Leib der Herrlichkeit. Jetzt schreibt hier der Paulus im Römer 8, Vers 11 weiter. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ein wunderbarer Vers, den sollte man auswendig können. Ja, es fängt bloß ein bisschen so an, wie man heute nicht mehr anfangen müssen. Wenn aber der Geist dessen, ja, jetzt müssen wir sagen, da aber der Geist dessen oder weil aber der Geist dessen. Ja, und wessen Geist natürlich? Gottes Geist. Da aber der Geist Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in uns wohnt, so muss es jetzt für uns heißen. So wird er, dieser Geist, genau der, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, er wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen oder mit Leben erfüllen, weil eben der Geist Gottes in unserem Geist wohnt. Das ist die Aussage hier. Und das ist derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wir haben nicht einen anderen Geist Gottes. Das ist immer der Geist Gottes, der das alles wirkt. Das ist der gleiche, der Jesus aus dem Grab herausgeholt hat, der Jesus aus dem Totenreich herausgeholt hat. Und der ist jetzt in dir. Hast du da mal schon drüber nachgedacht? Der ist nicht irgendwo weit weg im Himmel oder manche meinen ja irgendwo im Weltall oder sonst wo. Nein, er ist in dir, wenn du von neuem geboren bist. Ja, und wenn dieser Geist in dir wohnt oder weil dieser Geist in dir wohnt, so macht er auch deinen Leib lebendig. Halleluja. Der Leib, der eigentlich tot ist aus der Sicht Gottes, weil er noch der gefallenen Schöpfung angehört, wird durch den Geist Christi in uns mit Leben erfüllt. Und dieser Geist vermag alles zu tun. Wenn du dir mal vorstellst, diesen Jesus, der nach diesem Martyrium, das da über ihn erging, ich glaube, dass es eh fast ein Wunder ist, dass er das bis ans Kreuz hinauf überhaupt geschafft hat. Ich glaube, jeder andere wäre vorher zusammengeklappt und verstorben, aber das durfte bei Jesus eben nicht so sein. Er musste das ganze Werk erfüllen. Und diesen Jesus hat man dann in dieses Grab gelegt, eingehüllt in die ganzen Grabtücher, fest verbunden, und da war er 3 Tage tot. Normal vom Verstand her, chancenlos, oder? Chancenlos. Und selbst wenn man jemanden vom Toten aufweckt und wäre in diesem furchtbaren Zustand, würde er eh gleich wieder wegsterben. Aber nein, dieser Geist, der Geist Gottes, der Geist Christi, vermag alles zu tun. Er hat diesen Jesus ins Leben zurückgeholt. Er hat ihn vollkommen wiederhergestellt von all seinen Wunden und Verletzungen und hat ihn auch noch verherrlicht. Er ging mit einem verherrlichten Leib heraus, ja, besseren wie vorher. Er konnte einfach überall plötzlich erscheinen und wieder weg sein. Die Jünger, die haben sich eingesperrt, weil sie Angst gehabt haben, und plötzlich stand Jesus in ihrer Mitte. Und genau so werden wir eines Tages sein. Viele meinen mit der Entrückung, ja, dann sind wir hier weg, dann sind wir beim Herrn irgendwo im Himmel. Aber ich glaube, wir sind beim Herrn und auch hier, weil der Herr mit uns wieder hier ist. Aber wir sind genauso wie Jesus, wir können jederzeit überall sein. Halleluja, das wird richtig spannend. Na, so könnte ich mir das am besten vorstellen, was das gemeint ist. Weil wenn alle entrückt sind, wer soll da noch verwandelt werden, oder? Oder umgestaltet? Das passt ja nicht. Aber das ist nicht das Thema heute. Also, wenn du weißt, dass du von Neuem geboren bist, ein Christ bist, dann brauchst du nicht mehr sagen, wenn aber der Geist, sondern da aber der Geist in mir wohnt. Der Geist, der alles zu tun vermag. Und dieser Geist macht deinen sterblichen Leib lebendig, haben wir gerade gelesen in dem Vers 11, er macht unseren sterblichen Leib lebendig, das heißt, er erfüllt ihn mit Leben, er erfüllt ihn mit göttlichem Leben und Kraft. Und das ist eine wichtige Aussage für uns. Ja, dieser Geist vermag dann auch alles zu tun, auch an deinem Leib. Es ist Gottes Geist. Es ist nicht irgendjemand und es ist auch nichts Geringeres als der Vater und der Sohn Jesus. Es ist einfach der Geist Gottes und er vermag alles zu tun. Also denk einfach einmal darüber nach. Weil vorrangig bedeutet es, wenn Jesus wiederkommt, dass wir umgestaltet werden, dass wir verwandelt werden in diesen Geistleib, so wie eben Jesus nach der Auferstehung, dass wir vom Leib der Niedrigkeit, der wegen der Sünde eben noch nicht verherrlicht war, dass wir umgestaltet werden zu einem Leib der Herrlichkeit und zum ewigen Leben. Das bewirkt dieser Geist, der bereits jetzt in uns wohnt. Der in uns wohnt, der ist da. Ja, wenn man wo wohnt, da ist man da zu Hause, oder? Dann ist man nicht einmal auf Besuch, sondern dann ist man da zu Hause und da ist gut. Da fühlt sich wohl in einem wiedergeborenen Christen. Und er möchte auch durch uns wiedergeborene Christen Dinge bewegen, Dinge tun, für uns und durch uns auch an anderen. Aber es ist oft einfach blockiert, weil den Christen diese Erkenntnis fehlt. Und wenn die Erkenntnis fehlt, dann fehlt auch der Glaube. Und jetzt machen wir den ersten Schritt, wir lehren. Und dann musst du darüber nachdenken und annehmen, damit sich das verankert in dir. Und dann kann aus dieser Wahrheit plötzlich Kraft herausquillen, eine Tür sich öffnen und dieser Geist, der ja in dir wohnt, plötzlich zum Wirken kommen. Oder nicht bloß plötzlich, sondern auch schrittweise ist auch möglich. Also das ist die Aufgabe vorrangig für den Geist, dass er uns eines Tages einfach verwandelt, unsere Leiber verwandelt. Aber das wissen wir nicht, wann das ist. Es sieht so aus, als ob es immer näher rückt und davon gehen wir aus. Aber jetzt, heute hier, ist für uns primär wichtig, dass dieser Geist, der ja in uns ist, zu Hause ist, schon jetzt unseren sterblichen Leib erfüllt, mit Leben erfüllt, mit Lebenskraft erfüllt, dass dieser Geist Gottes in uns unseren Leib am Leben hält. Ja? Zumindest so lange, wie wir ihn hier auf der Erde brauchen. Sollte jemand abberufen werden vom Herrn und nach Hause gehen, okay, dann stirbt der Leib, aber der kriegt es schon nicht mehr mit, weil er ist ja schon raus aus dem Leib. Der Leib stirbt erst, wenn du raus bist. Also mach dir da keinen Kopf, wie schlimm das wäre, weil einen Christen holt der Herz erst raus und dann stirbt der Leib. Nicht umgekehrt. Aber dieser Geist in uns, wenn der Raum bekommt, wenn du ihn auch im Glauben diesen Raum gibst und in deinen Bekenntnissen, dann erhält er deinen jetzigen Leib, der ja, die Schrift sagt, ein sterblicher Leib ist. Der erhält ihn gesund und fit bis ins hohe Alter. Ja, bis zum letzten Atemzug sollen wir gesund und fit sein. Das ist absolut der Wille des Herrn. Okay, es sieht bei vielen oft nicht so aus. Das heißt aber noch lange nicht, dass das alles der Wille des Herrn ist. Und wenn unsere Leiber irgendwo irgendwie nicht gesund sind, krank sind, irgendwo Gebrechen haben oder der Tod praktisch, dessen Vorstufe Krankheiten und Gebrechen sind, schon irgendwo zugeschlagen hat, so wird dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber wieder lebendig machen, den Tod zurückdrängen, die Krankheiten und Gebrechen beseitigen und unsere Leiber fit und gesund erhalten. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wille. Und das muss man wissen, dass das Gottes Wille ist, weil wenn dich eine Krankheit attackiert, dann ist der Teufel, der gleich neben dir steht und dich überzeugen will, dass das jetzt so richtig ist, dass das jetzt Gottes Wille ist und dass du sowieso nichts dagegen machen kannst und bla 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 bla. Ja, und dann gehst du zum Arzt und machst aus dem Fleisch heraus etwas dagegen und dann klagt er dich an, weil du im Fleisch gehandelt hast und so weiter. So gemein ist halt einfach dieser Kerl. Aber wenn der Geist Christi oder weil der Geist Christi in dir wohnt und du ihn im Raum gibst und freisetzt, dann fängt dieser Geist an, Satans Werke, egal ob Krankheit oder lügnerische Gedanken, ob religiöse Fesseln und so weiter, aus dir hinaustreiben. Es ist der Finger Gottes, der die Dämonen austreibt, sagt Jesus. Er treibt durch den Finger Gottes die Dämonen aus. Und dieser Geist ist der Finger Gottes. Und dann treibt er die Dämonen aus, weil der Geist Raum bekommt. Und dann verschwinden Krankheiten, Schwachheiten, Gebrechen, dumme Gedanken, sündige Lust und so weiter aus dir. Ja? Und der Tod kann nicht vor der Zeit zuschlagen, sondern erst wenn der Herr dich nach Hause geholt hat, dann kann der Leib absterben. Das ist es, die geschriebene Wahrheit Gottes. Ja, wir schauen die geschriebene Wahrheit Gottes an und nicht das, was uns die Sinne oder die Erfahrungen vermitteln. Lass uns immer hinschauen im Glauben auf das Wort. Drum lesen wir, drum studieren wir, drum denken wir um, weil das ist der Kampf zwischen unseren Schläfen. Was glaube ich? Das, was geschrieben steht, oder das, was die Augen gesehen haben, was die Ohren gehört haben, was die Erfahrungswerte sind? Wir müssen zu schlau werden und immer sagen, halt, stopp, das stimmt so nicht. Das ist zwar jetzt im Irdischen so gewesen, aber es ist nicht der perfekte Wille Gottes. Der Wille Gottes ist das, was uns verheißen ist, was geschrieben ist. Diesen Glauben müssen wir aufbauen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, sagt Hebräer 11,6. Aber wenn wir im Glauben auf das gebrachte Opfer Jesu schauen, ja, stell dir immer wieder dieses Kreuz vor, wo Jesus dranhängt, fix und fertig, rundum voller Blut, einfach als Opfer dargebracht, und schau immer, dass das die maßgebliche Sache ist. Ja, das ist das, was ausmacht. Und das bringt nämlich den Geist Gottes in dir zum Wirken. Das Schauen auf die natürlichen Umstände, auf die Erfahrungswerte, auf das, was die Welt dir vermittelt, das bindet diesen Geist, das blockiert den Geist in dir. Aber die Wahrheit macht ihn frei und bringt ihn zum Wirken und bringt Leben in deinen Leib hinein und so weiter. Wenn man das Beispiel nimmt von den Israeliten, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, sie hätten eine Reise von 7 Tagen gehabt und sie waren ja schon am Sprung in das gesegnete Land. Aber dann ist die Katastrophe losgebrochen. 2 der Kundschafter hatten eine gute Glaubensbotschaft, ja, die anderen hatten eine Unglaubensbotschaft gebracht. Angst hat sie gepackt. Oh, da sind ja die Riesen. Das sind ja die Riesen, wir haben überhaupt keine Chance. Ja, die sind ja so groß, die zermalmen uns ja. Sie sahen nicht mehr das wunderbare Land, sie sahen nicht mehr die wunderbaren Früchte, die es dort gab. Sie sahen auch nicht mehr den lebendigen Gott, der mit ihnen ist. Der vor ein paar Tagen sie aus Ägypten herausgeholt hat, haben sie schon wieder vergessen gehabt. Sie schauten auf das, was vor Augen ist. Ja, und wenn du das machst, und schaust auf das, was vor Augen ist, im Glauben auf das, was vor Augen ist, dann wird das Problem gleich noch viel größer. Die Riesen sahen plötzlich 2-mal so groß aus, als wie sie wirklich waren, weil die Angst das alles groß macht. Wenn man aber auf den lebendigen Gott schaut, im Glauben, dann machst du damit Gott groß und deinen Glauben groß. Das ist der Riesenunterschied. Und die Israeliten haben es verbockt, mussten 40 Jahre durch die Wüste gehen und auch noch unter Gesetz leben. Ja, furchtbar, oder? Das hatten sie vorher nicht. Vorher waren sie unter der Gnade. Und dann kam das Gesetz auch noch dazu. Also wenn du widrige Umstände vor Augen hast, und das kann passieren, oder? Kann wahrscheinlich jeder schon ein Lied davon singen, widrige Umstände, dann musst du deinen echten Glauben auspacken. Und durch im Glauben auf den lebendigen Gott schauen, auf den mächtigen Gott und so beten im Glauben und ihn preisen als den Sieger über diesen Umstand, als den Sieger, der jeden Riesen vor dir auf die Knie zwingt. Denk an David mit seinen Steinen, wie er den Goliath zu Fall gebracht hat. Ja, David war nicht groß und stark, aber David hatte einen großen, starken Gott. Und er schaute auf seinen Gott. Er schaute nicht auf den Riesen Goliath und auf das Heer der Philister. Er wusste, wer sein Gott ist. Er war im Glauben und dieser Glaube war der ausschlaggebende Punkt, dass Gottes Eingreifen kam und dieser Stein auch genau getroffen hat. Also nicht, weil der David so gut Schleuder trainiert hat, sondern weil Gottes Geist diesen Stein geführt hat, einen Volltreffer gelandet hat, dann ist der Goliath zu Boden gegangen und David hat genau das getan, was er ihm vorher schon gesagt hat, dass er ihm den Kopf abschlägt mit seinem eigenen Schwert. Genau das ist passiert. Und der Rest der Philister ist in Angst und Schrecken davongelaufen. Die sahen plötzlich David als Riesen. Ja, der Goliath war flach, jetzt war David der Riese. Also wir wollen nicht, dass wir uns wegen des Unglaubens uns unseren Segnungen berauben, oder? Das heißt, wir lernen das Glauben. Wir lernen das Schauen auf diesen Gott, auf diesen mächtigen, allmächtigen Gott und auf den Geist, der in uns ist. Derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, macht auch unsere Leiber, unsere sterblichen Leiber mit ihm lebendig. Halleluja! Die Leute dort in Nazareth, sie haben sich auch wegen ihrem Unglauben der Segnungen beraubt. Sie haben Jesus nicht anerkannt als den Messias. Sie haben ihn gekannt als den Sohn von Josef, dem Zimmermann. Oder Schreiner, was er auch immer war. Ein Holzwurm halt einmal, oder? Und dann heißt es in Matthäus 13, 58, Jesus tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Ein paar Schwache hat er geheilt. Der Unglaube blockiert die Segnungen. Das ist das Übel. Und da winden sich so viele Christen draus und sind beleidigt, wenn man das sagt, weil sie sind doch nicht ungläubig und pipapo. Aber da ist ja ein religiöser Stolz dahinter. Die wollen sich's nicht eingestehen. Und dann arbeitet man nicht auch zielgerichtet an Glauben den aufzubauen, weil man ja sagt, ich habe ja eh Glauben, ich bin ja... Ja, ich glaube an Jesus. Okay, ja gut, dann bist du zumindest gerettet. Aber der Glaube kann in Stufen nach oben gearbeitet werden. Ja, Paulus schreibt einmal, er hat sich eine gute Stufe im Glauben erarbeitet oder erlangt. Und das ist wahr. Man kann nicht einfach immer bloß im Baby- oder Kleinkindstadium stehen bleiben. Das wäre doch nicht im Natürlichen schon nicht richtig und im Geistlichen auch nicht. Also was ist nun eigentlich Unglaube von den Israeliten zum Beispiel, da, wo sie nicht ins gelobte Land sich einziehen trauten? Es ist ein innerliches Abwenden vom lebendigen Gott. Ein Zweifel, ob dieser Gott, dieser lebendige Gott, dieser sogenannte himmlische Papa oder dieser Jesus, ob der überhaupt für sie da ist, ob der sie überhaupt liebt, ob der überhaupt, ja, zuletzt, kommt noch der Gedanke, ob es denn überhaupt gibt oder ob wir bloß irgendein religiöses Tralala machen. Und wenn solche Gedanken kommen, dann musst du so einen Pflock reinhauen und sagen, stopp, das ist eine Lüge. Ich bin ein Glaubender, ich glaube an den lebendigen Gott, an den, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich glaube an das Erlösungswerk vom Kreuz und darauf bestehe ich. Er hat meine Sünde getragen, er hat meine Krankheiten auf sich genommen und so weiter. Die Armut und den Fluch und das Gesetz, alles ist auf ihn gekommen. Also lass dich nicht irgendwie innerlich abwenden vom lebendigen Gott. Da gibt es nämlich viele Christen, die sind vom Herzen her vom Gott abgewandt. Sie gehen zwar noch in die Gemeinde und in den Hauskreis und weil sie so gehört und weil sie meinen, wenn sie das tun, dann wird Gott sie belohnen. Aber innerlich sind sie irgendwo schon ganz weit weg. Es gibt sogar Lobpreisleute, die singen die Lieder, aber innerlich sind sie überhaupt nicht dabei. Sie denken vielleicht an was anderes und sind überhaupt nicht auf diesen Text fixiert. Oder manche singen sogar Texte, wo es vielleicht gut ist, wenn du nicht drauf fixiert bist, weil sie Texte des Unglaubens singen. Also Hebräer 3,12 sagt uns, seht zu, Brüder und Schwestern, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Also dieses Herz des Unglaubens ist Abfall vom lebendigen Gott. Da geschieht Entfernung, da geschieht eine Trennung oder einfach eine Entzweiung. Und die Bibel nennt es hier der Hebräerbrief ein böses Herz des Unglaubens. Das ist aus der Sicht Gottes böse. Der ist jetzt nicht böse, weil er die anderen Leute irgendwie schikaniert, sondern für Gott ist das eine böse Sache. So ist das gemeint. Aber diese Hinwendung in eine persönliche Beziehung zu Jesus und zu deinem himmlischen Papa, das ist Glaube. Das ist Glaube pur. Da fängt der Glaube erst richtig an. Es macht die Beziehung aus. Ja? Nicht so, ja, ich muss aber jetzt ganz fest glauben, dass das und das geschieht. Ist auch okay, ja, aber die Basis für diesen Glauben muss die Beziehung sein. Du bist wieder lebendig geworden, haben wir am Anfang gesagt, durch die Wiedergeburt. Du kannst wieder eine lebendige Beziehung mit Papa, Gott und Jesus haben. Das ist der Unterschied. Das wollen wir uns zunutze machen. Eine lebendige Beziehung, nicht nur eine Beziehung, ja, ich gehe jetzt zu den anderen Christen und da mache ich auch ein bisschen mit. Nein, du und dein Papa, du und dein Jesus, das ist das Geheimnis der ganzen Sache. Das ist das Geheimnis für Gebetserhörungen, für Segnungen, für den Schutz, du und dein Papa. Und da gehört auch dazu, dass du dir Zeit nimmst für deinen Papa oder mit deinem Papa und mit Jesus. In der Gemeinschaft mit ihm, im Gebet, im Lobpreis, im Danken, im Wortlesen und so weiter. Oder einfach einmal hinsitzen und hinlegen in seine Gegenwart. Die Salbung verspüren, er will Gemeinschaft mit seinen Kindern. Und das hebt unseren Glauben, es hebt ihn empor in ungeahnte Höhen. Ja, dann hörst du nämlich das Wort Gottes, entweder wenn er direkt zu dir spricht oder wenn du die Bibel liest, dann ist es für dich lebendig. Dann sind es nicht bloß Sätze, Worte, Buchstaben, sondern ist es Gottes Reden zu dir. Und das prägt sich ein und das hängt fest und da verstehst du das auch. Also nimm dir Zeit, forme diese Beziehung mit deinem lebendigen Gott. Das macht das ganze andere viel, viel leichter. Weil wir, jetzt kriegen wir die Kurve, wir sind mit Jesus auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes und an die Wahrheit des Wortes. Er hat uns mit ihm wieder lebendig gemacht, im Geist. Ja? Wir leben. Das muss einen Begeisterungssturm eigentlich auslösen, wenn dir das bewusst ist. Ja, wenn die anderen, alle die Ungläubigen, die sind tot. Die sind aus der Sicht Gottes Tote. Die laufen tot rundum. Und wir sind Lebendige. Kolosser 2, 12 und 13 erklärt uns das wunderbar. Wir sind mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Also er sagt ja, wir sind mit ihm und in ihm auferweckt durch Glauben. Und er hat uns lebendig gemacht mit ihm. Wir sind wieder herausgekommen. Als wir uns taufen ließen, sind wir wieder rausgegangen aus dem Wasser, bildlich, so wie Jesus aus dem Grab. Wir sind mit auferweckt, wir sind mit ihm lebendig gemacht. Das Problem der Sünde ist gelöst. Er hat ja die Sünde voll und ganz getragen, weil er wurde zur Sünde. Und darum hat auch ihn der Fluch und die Strafe und alles getroffen. Und wir sind herausgekommen in einer völlig neuen Art und Weise. Wir sind nicht mehr dieselben wie vorher. Wir sind die, die leben. Wir sind die, die Gerechten. Wir sind nicht mehr die, die unter Gesetz sind. Das Gesetz hat keine Forderungen mehr an dich. Kein Recht mehr von dir, irgendwas zu fordern. Die ganze Forderung des Gesetzes hat Jesus erreicht und er hat das alles erfüllt. Die Forderung des Gesetzes, die Strafe und den Tod hat Jesus erfüllt. Es ist bezahlt. Und wenn eine Schuld bezahlt ist, dann kann nicht irgendjemand kommen und sagen, hey, du musst aber das noch bezahlen. Das ist im Natürlichen schon so. Du hast ein Auto gekauft und ein anderer hat es für dich bezahlt, dann kann nicht der Autoverkäufer kommen und sagen, hey, du musst aber das Auto noch bezahlen. Wenn dir der andere die Quittung gegeben hat oder den Kontoauszug, dann steht da klipp und klar drauf, das Auto hat 30.000 Euro gekostet, es ist bezahlt. Punkt. Dann gibt es keine Forderung mehr. Da kann er vor Gericht gehen, wie er will. Da wird ihm keiner Recht geben. Und genauso ist es mit uns. Wenn der Satan Forderungen an dich stellt, weil du dieses und jenes und sonst was angestellt hast, dann musst du immer bloß die Quittung vorweisen. Es ist bezahlt. Meine Sünde ist bezahlt. Klar, ich weiß, ich hab's angestellt. Ist ja klar, Jesus hat es nicht angestellt. Aber er wurde geopfert für dich, damit du nicht die Strafe bekommst, damit du nicht bezahlen musst. Ein anderer hat bereits bezahlt. So ist das. Und dann ist der Rucksack der Sünde von unseren Schultern genommen. Dann können wir frei leben. Den Rucksack der Sünde und der Schuld hat Jesus auf sich genommen in Form dieses Kreuzes, das er auf Golgatha raufgeschleppt hat. Und stell dir mal vor, du hast jetzt, was weiß ich, eine Woche lang einen Rucksack mitgeschleppt, Tag und Nacht, ein Zentner Kartoffel oder Steine in deinem Rucksack. Wie glaubst du, hast du da gelebt? Angenehm oder weniger angenehm? Ich glaube, sehr unangenehm, oder? Und wenn du diesen Rucksack losbringst, dann bist du froh, wenn er weg ist. Dann fühlst du dich wie auf Wolken, dann fühlst du dich wie neu geboren. Und genauso ist es, als der Rucksack der Sünde von uns weggenommen wurde, dann waren wir von neuem geboren. Dann hüpfst du und springst du, wenn endlich dieses Paket von deinem Rücken genommen ist. Und genauso ist es, das Sündenpaket ist von uns genommen. Vorausgesetzt, du bist informiert und glaubst es. Ja? Wenn du nicht informiert bist, dann kann dir der Teufel immer wieder einen Rucksack auf den Rücken binden. Ja, wenn du nicht die Quittung hast, dass ein anderer für dich bezahlt hat, dann kann es schon sein, dass der Autoverkäufer die 30.000 von dir auch noch kassiert. Aber dann bist du dumm gewesen, oder? Das hört sich jetzt ein bisschen brutal an, aber es ist ja so. Es ist alles abbezahlt, ein für alle Mal. Dieser Rucksack der Sünde ist von uns genommen. Ein anderer hat ihn auf sich genommen. Und dieser Jesus ist jetzt in uns. Jesus Christus in uns, durch seinen Geist. Ja, der wohnt in uns, der lebt in uns. Und damit erfüllt sich auch für uns das Wort Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Für uns soll es nicht mehr eine Hoffnung sein, sondern eine Tatsache. Und es wird immer mehr zu einer Tatsache. Umso mehr du diese Tatsache erkennst, ergreifst im Glauben und auch aussprichst, bekennst, du wirst sehen, Glaubensbekenntnisse bringen dich vorwärts. Ja, gute Glaubensbekenntnisse. Wenn du Blödsinn glaubst und das sprichst, na gut, dann geht's rückwärts. Aber wenn du die Wahrheiten erkennst, glaubst und dann sprichst, dann bringt es unwahrscheinlich viel für dich. Aber erst glauben und dann bekennen, ja. Ein bisschen nachdenken drüber, dass du ein Ja dazu findest und dann sprich. Und nicht denken, oh, ist nicht gleich geworden. Es ist immer eine Zeitspanne und ein Schritt für Schritt vorwärts gehen. Aber in dem Moment, wo du glaubst und sprichst, geht schon was los. Bewegt sich der Himmel. Da bewegt sich was in der geistlichen Welt. Lass dich nicht abbringen. Der Teufel möchte dich stumm halten. Dann weiß er, ja, okay, die weiß es zwar jetzt, aber sie macht nichts draus. Ja, du hast ein Auto, du weißt es, dass du ein Auto in der Garage hast, aber du fährst nicht damit. Du weißt zwar, du könntest, aber ja, geh lieber zu Fuß oder so. Ne? Nutz das, was dir der Herr gegeben hat. Damit ehrst du ihn. Das ist eine Art von Lobpreis, wenn du Glaubensbekenntnisse der Wahrheit machst. Etwas Schöneres kannst du fast nicht tun für deinen himmlischen Papa. Christus in uns, in euch, das ist die Botschaft des neuen Bundes. Ja, die Sache war vorher ein Geheimnis und jetzt ist es offenbar geworden. Die Hoffnung auf Herrlichkeit ist offenbar geworden. Und der Geist Christi in uns ist einfach größer und mächtiger als der Geist Satans, als die Weltbeherrscher der Finsternis, als der Geist der Bosheit in der Himmelswelt und so weiter. Der Geist Gottes ist oben drüber, es ist nämlich Gottes Geist. Das müssen wir wissen. Und das sagt uns auch 1. Johannes 4,4. Ihr seid als Gottkinder und habt sie überwunden, die antichristlichen Geister, meint er hier, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. In der Welt, da schwirrt der antichristliche Geist umher, der religiöse Geist, um die Menschen zu belügen und damit zu fesseln. Aber wir können überwinden. durch die Wahrheit und durch den Größeren, der in uns ist. Das macht uns stark. Der Geist in uns ist größer und mächtiger und viel, viel stärker als der Geist, der in der Welt ist. So, jetzt wissen wir, der Geist Gottes, der Geist Christi ist in uns und er ist größer und mächtiger als der in der Welt. Und jetzt müssen wir lernen, durch Glauben diesen Geist auch in uns freizusetzen, anzuzapfen, für uns nutzbar zu machen. All seine Möglichkeiten für den Geist Gottes ist nämlich nichts unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich, heißt es. Jetzt können wir mal eine einfachere Sache anzapfen. Nicht gleich eine großartige Wunderheilung, sondern einfach mal den Frieden und die Freude, die der Heilige Geist in uns hineingelegt hat, durch den Geist Christi. Die sind Fülle vorhanden. Friede und Freude ist in dir. Und dann sind viele Christen so fast schon depressiv und niedergeschlagen und gestresst, haben keinen Frieden und freuen tun sie sich auch nicht. Und ach, der Herr, der ist so weit weg und der tut auch nichts, wenn ich ihn bitte und so weiter, weil sie in die falsche Richtung schauen. Aber wenn sie in sich hineinschauen und erkennen, was der Geist Gottes in sie schon hineingelegt hat, und dass sie es sind, die das anzapfen können und freisetzen können, dann fängt es auch wieder an. Dann kommt der Friede zurück und dann kommt die Freude aus dem Herzen hervor und dann kannst du wieder tanzen und jubeln und springen und in Ruhe dich hinlegen und den Frieden Gottes genießen. Und ich sage dir, das ist viel, viel besser als irgendwelche Drogen, Aufputschmittel und Beruhigungsmittel, was es immer auch gibt in der Apotheke oder irgendein Psychiater und Psychopharmaka und so weiter. Es ist einfach ganz eine andere Sache, weil es von innen heraus kommt und das ist von außen, das Zeug tut immer bloß drüber malen, abschmieren, das Ganze. Aber die Wurzel ist nicht beseitigt. Aber wenn du den Frieden und die Freude des Geistes freisetzen lernst und es kommt von innen heraus, dann wird die Wurzel von dem ganzen Zeug beseitigt. Und vor allem, wenn du dann in einer Situation steckst, wo du merkst, boah, jetzt bin ich gestresst, jetzt geht es mir gerade nicht mehr so gut, ich kann mich nicht mehr freuen, weil die Sorge und das Problem mich fast erdrückt, dann denk um und zapf an und setz es frei mit deinen Glaubensworten, konzentriere dich auf das, was in dir ist, was der Geist in dich hineingetan hat und dann wird es hervorquellen und du wirst sehen, die Sorge, das Problem, das sich hier so groß wie ein Riese aufgetürmt hat, das schmilzt zusammen, ganz klein ist plötzlich, weil der Geist Gottes eine Lösung für das Problem hervorbringt. Das ist die göttliche Art von Leben, die uns Jesus geschenkt hat durch seinen Geist, der in uns ist. Dann brauchst du nicht mehr einen Joint rauchen, um zur Ruhe zu kommen oder um freudig zu werden, um ein bisschen lockerer zu werden. Du hast da viel was Besseres. Und aus dieser Quelle in dir können auch ganz andere Dinge geschöpft werden, wie Weisheit und Erkenntnis in einer Sache. Du kannst auch Talente und Fähigkeiten hervorkommen lassen, die du brauchst für deinen Alltag, Beruf und Familie und was immer du auch tust, Dienst im Reich Gottes, in der Gemeinde, Talente und Fähigkeiten. Der Herr hat so viel hineingelegt, aber er hat es in den Geist gelegt und darum muss der Geist die Oberhand bekommen und freigelegt werden, damit diese Dinge auch offenbar werden. Und wenn du da was entdeckt hast, dann sei treu da drin, dann nimm das zu und der Herr gibt mehr dazu, weil wenn jemand treu ist in kleinen Dingen, wird er über Größeres gesetzt, so hat es der Herr gesagt und da ist es einfach eine tolle Sache. Dann haben wir noch einen riesen Vorteil, wenn wir den Geist in uns, den Geist Christi in uns anzapfen und freisetzen. Dieser Geist bändigt nämlich das Fleisch mit all seinen sündigen Begierden. Ja? Galaterbrief sagt uns klipp und klar, wandelt im Geist, dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Ganz einfache Lösung. Und so viele Christen kämpfen mit ihrem Fleisch, das immer wieder noch Böses tun will und schaffen es einfach nicht. Wenn aber der Geist die Oberhand hat und freigesetzt ist, dann hat das Fleisch nicht viel zu melden. Und sollte das Fleisch sich irgendwann einmal melden und sagen, na, ich möchte aber auch einmal wieder zum Zug kommen, ich möchte jetzt einmal wieder richtig schön sündigen, dann ist der Geist wach und sagt, du Fleisch, du gibst jetzt eine Ruhe, du hältst dein Maul, stopp, du bist mit Christus gekreuzigt und aus. Ja, und dann hat das Fleisch einfach zu gehorchen, weil der Geist über dem Fleisch steht. Fleisch meine ich immer den natürlichen Menschen, den irdischen Menschen. Ja. Das ist was, das ist ein biblischer Ausdruck, den man sich da angewohnt hat. Okay, und der größte Feind dieser ganzen Sache ist einfach der religiöse Geist. Und dem gehen einfach sehr viele Christen auf den Leim. Ja, sie lesen die Bibel, sie machen was, weil sie die Bibel, auch das Neue Testament als Gebot lesen und machen es alles über die Schiene des Verstandes und nicht aus dem Geist heraus. Und dann entsteht Frust, weil dann das kraftlos ist. Wenn aber der Geist angezapft wird, dann ist auch Kraft da. Und dann bist du fähig, dementsprechend zu leben. Aus dem eigenen Willen, aus dem Verstand heraus, kommst du einfach nicht weit. Weil da fehlt die Kraft. Aber wenn der Geist fließt, dann fließt eh schon die Wahrheit, dann fließt eh schon die Heiligkeit, dann fließt eh schon der Glaube, dann kommt alles hervor und dann ist es nicht mehr schwer. Religion macht es furchtbar schwer. Mich wundert es nicht, wenn Christen frustriert sind. Es ist schon Jahre und Jahrzehnte da ihr religiöses Spielchen machen. Da muss ein Frust entstehen, das kann gar nicht anders sein. Also der religiöse Geist ist das Problem. Und der ist so wenig durchschaubar, weil es ist nach außen hin alles, ja, eigentlich ganz in Ordnung, meint man. Und trotzdem ist es nicht der Geist Gottes. Weil dann, wenn es der Geist Gottes wäre, wenn der die Oberhand hat in dir, dann kommt es hervor, was Gottes Geist auch tun will. Ja, dann gelingt es, dann kommen die Gebetserhörungen, dann kommt die Freude, dann kommt der Friede, dann kommt die Liebe. Ja, dann ist es nicht mehr ein Gebot, du musst aber lieben, sondern bist du ein Liebender und dann liebst du einfach und du kannst vergeben. Ja, wenn es manchmal vielleicht ein paar Tage zwickt mit dem Vergeben, das kann schon sein, weil da ist unser irdischer Mensch, das sogenannte Fleisch, immer sehr hartnäckig. Aber wenn der Geist die Oberhand behält, dann wird Vergebung geschehen und dann wird auch Heilung wieder geschehen in Beziehungen und in den Sachen und alles ist wieder in Butter. Dieser religiöse Geist, der ist so gemein, der schleicht sich nämlich in den Menschen ein, in den Christen, und blockiert den Geist. Blockiert den Geist Christi, lässt ihn in der Seele und körperlich in seinem Tun, lässt er ihn laufen, lässt er ihn werkeln, eben kraftlos werkeln, und dann irgendwann geht die Kraft zur Neige, weil das Fleisch einfach nicht den Nachschub liefern kann. Und dann kommt eben das Ausgebranntsein, dieses, ja, ich muss aber dem Herrn dienen, aber ich kann nicht mehr. Und der Geist, wenn er die Oberhand hat, dann willst du den Herrn dienen, dann liebst du den Herrn und dann gibt dir der Herr auch wieder Ruhezeiten und Friedenszeiten und Segenszeiten und alles ist gut, weil der Herr auch ein Belohner ist. Ja, und so ist es mit diesem Jesus. Und darum sollen wir voll Geistes werden, wie Epheser 5, 18 sagt. Und ja, da können wir ein bisschen was dazu tun, voll Geistes zu werden. Eben diese Gemeinschaft im Gebet, im Lobpreis, im Bibelstudium mit Gott zusammen, die Salbung freisetzen, die Glaubensbekenntnisse machen, das bringt unwahrscheinlich viel. Tut es. Und dann wirst du erleben, Galater 3, 5, wie hier der Paulus schreibt, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Er hat uns den Geist dargereicht, er wohnt in uns und dann wirkt er auch Wunderwerke. Er wirkt Wunderwerke unter uns, durch uns und für uns und auch für andere. Nicht, weil wir Gesetzeswerke befolgt haben, sondern weil wir geglaubt haben. Hier sagt der Paulus klar, macht er eine Frage draus. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Ja, natürlich aus der Kunde des Glaubens. Nicht mehr aus Gesetz. Das Neue Testament ist, da sind wir frei vom Gesetz. Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Da ist der Rucksack runtergeschmissen von der Schulter. Da ist Freude und da ist Frieden und da ist Freiheit in Christus Jesus. Das ist, wenn der Geist Gottes in dir wohnt. Und vor allem, wenn du ihn auch ja, wohnen lässt oder freisetzt und fließen lässt. Das ist das, was wir als Christen hier lernen wollen, damit unsere Leiber voll Geistes sind, damit sie am Leben gehalten werden, lebendig gehalten werden, gesund gehalten werden, fit bis zum letzten Atemzug. Das wäre der Plan des Ganzen. Also lesen wir Römer 8, 9 bis 11. Denk drüber nach, bete drüber und der Geist Gottes wird anfangen, dir diese Dinge bewusst zu machen, Offenbarung darüber geben. Okay, jetzt bin ich am Ende. Jetzt machen wir Lobpreis.